Keine Angst. Kommt gleich. Vielleicht auch nicht. Oh Gott. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die Nachrichten im Radio. Heute ist nichts passiert.
Den Anführer dieser Bande, Sascha Radke.
Was ist das denn?
Sascha Radke.
Na, schauen wir mal. Fernsehen lenkt eh nur ab, nicht? Heute ist nichts passiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Sie vielleicht schon kennen, die haben heute mehrere Artikel abgedruckt in der Zeitung. Einer davon heißt Neubau West von Christian Geinitz. Das ist eine Anspielung auf den Aufbau, wie heißt es mit Ost? Aufbau Ost? Aufbau Ost vermutlich, gleich in der Überschrift. Und der fragt, da sehen Sie, dass es irgendwie von gestern noch überhaupt nichts zu berichten gibt. Das fängt an mit dem Satz, wenn unter den Blinden der einäugige König ist, wer ist es dann unter den Lahmen? Deutschland ist mit seiner Wirtschaftsentwicklung zum Nachzügler in Europa geworden und innerhalb Deutschlands sind es vor allem die neuen Bundesländer, die hinterher stolpern. Nicht? Top-Meldung, Wahnsinn. In Ostdeutschland die besten Autobahnen und die schnellsten Telefonverbindungen zu schaffen, Hochschulen und Forschungsinstitute wiederzubeleben, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen zu sanieren, war und ist keine Verschwendung, sondern die wichtigste Investition in die Zukunft der neuen Länder. Die Erfahrung lehrt, dass es diese Standortvorteile sind, die im globalen Wettbewerb die Investoren von Ostdeutschland überzeugen. Zahlreiche Industriebetriebe in den neuen Ländern gehören heute zu den produktivsten der Welt, etwa in der sächsischen und thüringischen Automobilindustrie, das haben Sie vielleicht auch schon anderswo schon mal gehört, oder im Chemiedreieck in Sachsen-Anhalt. Die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie funktioniert vorbildlich in Gebieten wie Jena oder im Silicon Saxony um Dresden, das zu Europas größtem Halbleiterstandort herangewachsen ist. Derlei Wachstumspole, Cluster mit hohem Beschäftigungspotenzial sind auf dem besten Wege, sich selbst zu tragen und jene junge, gut ausgebildete und kaufkräftige Mittelschicht an sich zu binden, die andernorts fehlt oder abwandert. Was ulkig ist, weil eigentlich, die kaufkräftige, junge, gut ausgebildete, jene gut ausgebildete und sich nicht für Musik interessierende oder diese ganzen Mittelschichtmenschen, die diese Silicon Clusters da anziehen, das sind ja vielleicht haargenau dieselben, die andernorts fehlen und abwandern. Es könnte sich so um ein Nullsummenspiel dabei handeln. Das ist lustig. Das haben sie gar nicht ordnungspolitisch fragwürdige Unternehmensbeihilfen haben sie hinten noch dran geschrieben, aber das liest kein Mensch mehr. Das ist die lustigste Meldung eigentlich. Die ist auf Seite 2, recht weit vorn. Räume des Bundes der Vertriebenen verwüstet. Frankfurt, 12. April. An den Osterfeiertagen sind in Bonn die Räume des Bundes der Vertriebenen BDV von Unbekannten verwüstet und unter Wasser gesetzt worden. Wie die Vorsitzende des Verbandes, die CDU-Bundestagsabgeordnete Steinbach, am Montag mitteilte, Ostermontag, haben der oder die Täter oder Täterinnen keine Wertsachen entwendet, jedoch Akten über anhängige Gerichtsverfahren gegen eine Journalistin und gegen Angehörige sogenannter antifaschistischer Gruppen mitgenommen. Sogenannte antifaschistischer Gruppen. Sind es nicht einfach antifaschistische Gruppen? Sogenannter, die Spalte war vermutlich nicht voll. Sogenannter, angeblicher, vermeintlicher, scheinbar antifaschistischer Gruppen mitgenommen. Die Akten davon, anhängiges Gerichtsverfahren, weil sie haben vielleicht, keine Ahnung, das steht hier nicht. So breit sind die Spalten auch nicht in der FAZ. Materialien über das Projekt Zentrum gegen Vertreibung seien in der Toilette deponiert worden. Sie hören ganz richtig. Materialien über das Projekt Zentrum gegen Vertreibung seien in der Toilette deponiert worden, wogegen vermutlich sofort Strafanzeige gestellt wurde. In der Toilette. Deponiert. Deponiert. Vor dem Verlassen des zweistöckigen Büros. Wirklich vom zweiten Stock in den ersten, so in die Toilette hineingeworfen. Materialien über das Projektzentrum gegen Vertreibung. Das ist ein Projektzentrum. zweistöckigen Büros. Vor dem Verlassen dieses zweistöckigen Büros hätten die Einbrecher, denn um niemand anderen als Einbrecher, Piraten der Eigentumsbüros handelt es sich hier, hätten die Einbrecher sämtliche verfügbaren Wasserhähne, und wie viel sind das? Vertriebene. Das ist so ein Witz. Wie viele Wasserhähne braucht ein Vertriebener, ein deutscher Heimatvertriebener, um sich die Hände zu waschen? Ich weiß es nicht. Ich hab gar keine Ahnung. Vermutlich einen. Sämtliche verfügbaren auf der Toilette, wo die deponiert waren, die Akten über das Projekt Zentrum gegen Vertreibung. Nie wieder Vertreibung. Vor dem Verlassen dieses Büros, habe ich Ihnen schon gesagt, hätten Sie sämtliche verfügbaren Wasserhähne aufgedreht und damit Schäden in noch nicht bezifferbarer Höhe verursacht, was auch unglaublich komisch ist, weil nicht, sagt sie am Montag, Frau Steinbach, vielleicht sind sie bis heute schon halb so nicht bezifferbarer. Wie teuer waren nochmal die Kacheln im Bad? So, ach, keine Ahnung, da muss ich erstmal in den Akten suchen. Und da haben sie nur so vertriebenen Akten und die Kacheln im Bad Akten, da sind die Kacheln etwas feucht geworden und haben in noch nicht bezifferbarer Höhe. Das ist die Fatz. Ich habe heute dachte ich, nachdem wir uns ja gestern schon hier so verausgabt haben an derselben Stelle, ich gehe ja jeden Tag von unserem anderen, von dem Raum 2 oder Raum 1, ist es Raum 1, durch den Raum 2, das ist so ein langer, schmaler Gang, durch den Raum 3 hier in unser Studio, das ist Raum 4. Und als ich heute durch Raum 2 ging und da saßen die anderen, dachte ich, ich würde eigentlich viel lieber von da aus die Sendung machen, statt aus unserem Studio hier, was so weit weg ist. Ich würde lieber eigentlich neben den anderen sitzen, da saßen Diana und Brande und andere saßen da. Ich würde eigentlich viel lieber da war auch noch so ein Tisch frei, von da die Sendung machen, statt von hier. Da fällt mir jetzt nach nach vielen Monaten fällt einem dann auf, dass das Studio an der falschen Stelle ist für manchmal, dass man eigentlich den ganzen langen Weg und diese ganzen zermürbenden Rituale, wie immer den Strom anstöpseln für das Laptop, weil man denkt irgendwie, dass man das viel lieber von da drüben machen würde. Im Fernsehen sehen Sie das ja auch manchmal, da ist bei CNN ja auch immer hinten abgebildet, da sitzen auch die anderen, Diana sitzt immer hinten und die anderen sitzen da auch. Und nur hier ist man ganz allein. Da haben wir wieder Musik für Sie abgebildet im Radio. Wie machen die das eigentlich bei Reboot FM? Die machen jetzt hier alles hoch, so auf Verdacht, falls etwas umgestellt ist, und dann spielen die das von vorne ab. Ich höre ein Handy. Musik.
Handy. Oh, yeah, und das ist ja Millet. Und deiner Mann, oh, ja, Lisa. Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist noch gar nicht tot. Mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo. Aber das ist doch gar nicht das Schlimmste, Mann. Er baut für uns jetzt auch noch ne Datenautobahn, wo uns aber auch nur seine Fahrkarte erlaubt zu fahren. Er ist jetzt auch international und gegen Leiden und Schmerzen in der Welt gibt er Ratiofahren. Er sagt immer noch, wer was wie wo, warum, weshalb und wieso. Und nun frage ich diesen mitlaufenden Haufen, wer sieht das auch eher so wie General von Stauffenberg? Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist noch gar nicht tot. Mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo. Aber das ist noch gar nicht das schlimmste, Mann.
Jetzt habe ich gerade geschaut, wo die ganzen Kabel eigentlich hinführen, die von hier weggehen, und deshalb habe ich die eine Stelle verpasst, wo ich mir vorher dachte, bei dem Stück von Jan Delay, heute Stücke mit Delay, wo ich immer so dachte, als ich das gehört habe, schon zum ersten Mal dachte so, was meint er da? Ich spule noch mal ein bisschen, das geht ja heutzutage, ein bisschen zurück.
Deinen Bart ist noch gar nicht tot, mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo. Vitamine, die es gibt, Joghurt. Er hockt dann bei Top of the Pops. Er vergibt die Job of the Job. Er sagt immer noch, wer was wie wo. Warum, weshalb und wieso? Und darum frage ich diese mitlaufenden Haufen, wer sieht das auch? Er so wie General von Stauffenberg.
Da war's, haben Sie es gehört? Und darum frage ich diesen mitlaufenden Haufen, wer sieht das auch her, so wie General von Stauffenberg, als würde man jetzt richtig für den Herrn von Stauffenberg unbedingt Partei ergreifen wollen. Ich dachte da immer, der bessere Text wäre, und darum frage ich diesen mitlaufenden Proll, wer sieht das auch, ja, so wie Hans und Sophie Scholl. Das wäre total viel besserer Text für das Stück www.hitler.de von Jan Delay. Andererseits habe ich das auch mir immer sagen lassen, man soll ja auch nicht so pejorativ dieser Begriff Proll, pejorativ, Prolet, das solle man gar nicht, das sei eigentlich so ein rechter Ausdruck, nicht, dass man den Proletarier diskreditiert mit diesem Proll, was ich auf Hans und Sophie Scholl super reimen würde an der Stelle. Aber was anderes ist mir passiert, was heißt passiert, ich habe eben jetzt auch nochmal geguckt, wo die Kabel hinlaufen hier, von dem ganzen, die ganzen vielen Kabel. Ich habe gestern Abend auch auf der anderen Seite hier gesessen und mir das mal angeschaut, die ganzen vielen Kabel, recht viele. Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt kommt das Ende von dem Stück.
Mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo.
Weil heute schieben wir nämlich mal eine ruhige Kugel hier auf Nummer sicher. Räume vertriebene, verwüstet, aus ihrem Büro vertrieben. Da haben wir diese interessante Geschichte, echt interessante Geschichte, über diese GSG 9 Beamten, das haben Sie auch schon gehört, die sind ja im Irak jetzt nicht mehr da, die waren da, sind jetzt nicht mehr, sind jetzt weg. Die beiden im Irak vermissen Sicherheitsbeamten des Bundesgrenzschutzes BGS sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe der irakischen Stadt Fallujah ermordet worden. Was dort genau geschah, darüber wird auch am sechsten Tag nach dem Verschwinden der Deutschen keine Auskunft gegeben, weder vom Innenministerium, das ist der Schilly, der hat anderes zu tun, der hat größere Probleme, dem der Bundesgrenzschutz untersteht, noch vom Auswärtigen Amt, das den Einsatz von Bundespolizisten erbeten hat. Bundespolizisten. Offiziell heißt es nur, eine letzte Bestätigung über das Schicksal der beiden Männer stehe noch aus. Kann man doch sagen, eine Hand weiß nicht, was die andere wäscht, was die andere tut. Die wissen das überhaupt nicht. Die wussten vielleicht gar nicht, dass sie da sind, nicht? Am Osterwochenende hätten sich die Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der beiden Beamten des Bundesgrenzschutzes, wie heißt dieses Verb, die Hinweise, was tun die? Die Hinweise sind eingegangen, nein, das ist falsch. Die Hinweise hätten sich verdichtet. Verdichtet. Die Todesvermutung stützte sich unter anderem auf den Bericht eines Reporters der britischen Zeitung Sunday Telegraph. Diesem waren zwei Leichen. Dabei ist doch Quatsch. Heute in der Bild-Zeitung habe ich gesehen, war vorne ein Bild, wo die doch drauf waren. Nicht? Sie waren völlig kaum wiederzuerkennen. Sie waren tote GSG-9-Beamte. Die ersten deutschen Toten im Irak waren noch da vorne. Stützt sich auf den Sunday Telegraph. Sie waren mit dem Fahrzeug unterwegs, in einem Konvoi von Jordanien nach Bagdad, während die übrigen Fahrzeuge ihr Ziel erreichen, blieb der Wagen mit den beiden Sicherheitsbeamten verschollen. Was haben die gesagt? Sie sagen, wir fahren mal kurz rechts ran, wartet nicht auf uns, wartet an uns, auf uns an der Biegung des Flusses. Was sich entlang der Straße genau ereignet hat, war am Wochenende noch ungeklärt. Es ist quasi nichts geklärt hier. Überhaupt nichts geklärt. Der britische Reporter Lee Gordon, der offenbar von Irakern informiert wurde, die das alles genau wissen, gab wieder, der Konvoi habe bei Fallujah eine Straßensperre Aufständiger durchbrochen. Oh, Straßensperre Aufständiger, das tut ja BGS. Durchbrechen. Bei der Verfolgung sei es zu einer Schießerei gekommen. Das Fahrzeug der beiden deutschen Grenzschützer sei nach einem Reifentreffer von der Straße abgekommen. Die beiden Toten seien aus dem brennenden Fahrzeug gezogen worden und abseits der Straße begraben. Feuergefecht. Ob es zu einem Feuergefecht, also Schüssen von beiden Seiten gekommen war, ist ungewiss. Es ist unklar. Ungewiss. Kenntnisse über ein frisches Grab an dem beschriebenen Ort gab es nach Angaben des Fernsehsenders ARD, ist ja ein Fernsehsender ARD, es stimmt, auch in Regierungskreisen. Oh Mann, in Regierungskreisen gab es Kenntnisse über ein frisches Grab. Die beiden Beamten des Bundesgrenzschutzes gehörten nach unbestätigten Berichten zum Schutzkommando der deutschen Botschaft in Bagdad. Warum sie auf dem Landweg mit einem Konvoi zwischen der jordanischen Hauptstadt und Bagdad verkehrten, ist ungeklärt. Es wurde darüber spekuliert, dass die Männer zur Ablösung des dortigen Sicherheitspersonals nach Bagdad reisten. Die haben vielleicht in Amman vorher, was haben die gemacht in Amman? Man weiß es nicht. Amman, jordanische Hauptstadt? Oder ist es die Hauptstadt von Syrien? Damaskus? Es ist ungeklärt. Nach Angaben waren deutsche Sicherheitsbeamte unterwegs. Nach Angaben. Der Bundesgrenzschutz übernimmt und dann steht das ausgebildet für besonders schwierige. Der Bundesgrenzschutz übernimmt als Polizei des Bundes auch Schutzaufgaben im Auswärtigen Dienst. Dadurch, das ist die Bewachung und Zugangskontrolle in gefährdeten deutschen Botschaften, blabla, Vertretungen ganzen Welt. Dem Vernehmen nach im Hindukusch wird eine Villa von wird bewacht, wird gut aufgepasst und das wird auch für Botschaften eingesetzt. Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks THW bei ihrer Arbeit an der Trinkwasserversorgung des Landes von besonders qualifizierten Beamten des Bundesgrenzschutzes begleitet wird. Ein Trinkwasserexperte, besonders qualifiziert, vom Bundesgrenzschutz. Nach kritischen Fragen der Opposition im Bundestag zu diesem Auslandseinsatz deutscher Sicherheitskräfte wurde die Mission aber angeblich beendet. Ausgebildet für besonders schwierige Einsätze der deutschen Polizei im Ausland ist die Grenzschutzgruppe 9, GSG 9 des BGS, die als Antiterroreinheit nach dem Anschlag palästinensischer Freischaller auf die Olympischen Spiele 1972 in München gegründet wurde. Die Einheit erwarb sich einen legendären Ruf, als sie 1977 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu.
Ihr wählt doch sonst noch immer das Falsche, wenn ihr die Wahl habt. Ihr steht doch sonst noch immer auf Sauber, unendlich und alter und darum. Befinden zusammen mit Gedanken, die unter Einfluss vom Maxi Springer Verlag entstanden. In den ganzen verstrahlten Innen wär ich gern abhanden, denn vor allem können die in Babylonier nicht klatschen und tanzen.
Und in Taiwan haben die auch ihren Mann, der heißt Pen. Pen aus Taiwan schreibt, der ist in Tokio, der darf nicht rein, 12. April. Der taiwanesische Ministerpräsident, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, hat die Opposition aufgerufen, ihre Proteste gegen das knappe Ergebnis der Präsidentenwahl am 20. März einzustellen. Die Forderung nach Neuwahlen, da waren die Wahlen schlecht ausgegangen und knapp und er war auch vorher abgeschossen worden. Die Forderung nach Neuwahlen müsse jetzt ausschließlich über die Gerichte oder innerhalb des Systems im Parlament oder in dessen Ausschüssen vorgebracht werden, hielt der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann, entgegen. Blutige Auseinandersetzungen dürfe es nicht mehr geben. Am Wochenende hatten mehrere 10.000 Demonstranten in Taipeh, was die Hauptstadt von Taiwan ist, wo sie ein hohes Haus gebaut haben neulich, friedlich für eine Annullierung der Wahl und gegen den Präsidenten protestiert. Also eine Gruppe von etwa 1.000 Menschen, deren Namen nicht abgedruckt ist, geschweige denn, dass ich sie aussprechen könnte, vor den Präsidentenpalast zog, kam es zu Schlägereien, aus der Menge flogen Steine. Nach Angaben der Polizei wollten einige Demonstranten den Amtssitz stürmen. Die Sicherheitsbeamten setzten Tränengas und Wasserwerfer und sicher auch die GSG 9 ein. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt, darunter 86 Polizisten. Das ist eine ziemlich hohe, das wird noch nicht mal am 1. Mai in Berlin erreicht, eine ziemlich hohe verletzte Polizisten-Ratio, sagt man das? Eine verletzte Polizisten-Ratio. Von 120 Verletzten waren 86 Polizistenmenschen, das heißt, es waren nur irgendwie 34 andere Menschen. Die anderen waren Polizisten. Die Opposition und vor allem der am 20. März unterlegene Kandidat setzten bislang auf den Druck der Straße, die Straße, die unten ist, unten vor dem Haus die Straße, obwohl sich Präsident Chen einer Nachzählung der Stimmzettel nicht verweigerte. Das hat Bush auch gemacht. Außerdem wurden amerikanische Fachleute eingeflogen, die einen ganz ähnlichen Fall auch schon mal hatten, um die Hintergründe des Attentatsversuchs auf Chen, das hatten sie sogar auch nochmal, die sind sogar doppelte Experten auf Chen und Vizepräsidentin Annette Lu, heißt sie so, Annette Lu? Komisch. Einen Tag vor der Wahl waren sie durch Schüsse leicht ganz leicht, ganz leicht verletzt worden zu klären. In den vergangenen Wochen mutmaßen Demonstranten die Schüsse seien inszeniert worden, um Chen mit Sympathiestimmen zum Sieg zu verhelfen. Sympathiestimmen. Dann haben sie hier, sie haben auch in Süd-Süd, in Mordaclip im April, wo man das Datum nicht genau angibt, haben sie auch ihren Mann, der heißt Marion Aberle, das ist sogar eine Dame, von der FAZ in Südafrika. Mordaclip im April. Dan Duvenage, dessen Namen ich aussprechen kann, hat 40.000 unerwünschte Untermieter. Auf seiner Farm Mordaclip, etwa 50 Kilometer östlich von Johannesburg, haben im Mai 2000 etwa 40 Familien Hütten aus Wellblech errichtet. Inzwischen ist aus der Siedlung eine kleine Stadt geworden. Seitdem ist die Kriminalität eskaliert, sagt Duvenage. Sie sind zweimal in mein Haus eingebrochen. Sie stehlen meinen Mais. Wenn man sie damit konfrontiert, dann drohen sie damit, meine Felder niederzubrennen oder mich zu töten. Mein Vorarbeiter wurde entführt, er kam gerade noch mit dem Leben davon. Sein Haus ist inzwischen von Stacheldraht und Elektrozaun umgeben. 6 Sicherheitskräfte patrouillieren angeblich nach unbestätigten Angaben über das Ackerland. Seine Frau fürchtet um sein Leben, ihr Leben, nein, sein Leben, wenn er, nicht sie, er allein, ganz allein, ohne sie, seine Frau, auf die Felder hinausfährt, um sein Leben. Nach Darstellung eines Medienhabers der Farm erwirkte Duvenage im Oktober 2000 vom zuständigen Gericht einen Räumungsbefehl. Den Squattern, wie Landbesetzer in Südafrika genannt werden, was nennen das, wie Landbesetzer in Südafrika genannt werden? Squatter. Denen wurde eine Frist von 2 Monaten gesetzt, doch die Siedlung wuchs weiter. Der Besitzer wandte sich an die örtlichen Polizeistationen und gegen die Squatter wegen illegaler Besetzung, was war nochmal Squatter? Das waren die Landbesetzer in Südafrika, wie sie genannt werden. Wegen illegaler Besetzung, Verletzung fremden Eigentums und Missachtung eines Gerichtsbeschlusses vorgehen, doch nichts geschah. Die Gefängnisse seien überfüllt, hieß es. Ja. Daraufhin legten die Berufung ein, soweit der Stand bis heute, für den Verband der kommerziellen Pharma Agri-SA. Das ist ja auch lustig, die Agri-SA. Agri-SA marschiert. Agri-SA heißen die. Die Agri-SA, ist der Fall zu einem Prüfstein geworden, wie die Regierung mit dem Konflikt zwischen dem Landhunger der schwarzen Bevölkerung, und den Eigentumsrechten der weißen Landbesitzer umgeht. Landhunger. Piraten der Erde, Piraten des Feldes und der Ackerfurche. Es ist unsere größte Sorge, sagte Lurie Bosman, der stellvertretende Vorsitzende von Agri-SA, dass die Regierung den legalen Rahmen verlässt und die Landfrage in die politische Arena wirft. Wie eine drohende Wolke hängen die Vorgänge im Nachbarland Simbabwe über Südafrika, wo die Regierung die weißen Großfarmer fast vollständig vertrieben hat, in den Ruin vertrieben. Langer Artikel über Südafrika. Das ist in der FAZ zu lesen, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Von einer Massenbewegung der Landlosen kann bislang keine Rede sein. Die Aktivisten sind eine kleine Minderheit. Doch auf Sympathie können sie zählen, auch innerhalb der Regierungspartei ANC. Das Schweigen der Regierung zu den Vorgängen in Simbabwe erklärt sich unter anderem damit. Verschwiegen wird auch, dass sich weiße Farmer auch in Südafrika nicht sicher fühlen können. Nach einer Statistik von Agri-SA kam es von Ende 1991 bis Ende vergangenen Jahres zu 8.417 Übergriffen auf Farmen, 1.394 Personen, Sie können das jetzt auch mitschreiben, wurden ermordet. Nach einem Untersuchungsbericht der Regierung handelt es sich dabei in der Mehrzahl um normale Kriminalität, politische Motivation wird jedoch in einzelnen Fällen nicht ausgeschlossen. Die Landfrage ist auch ein Kulturkonflikt, hätten Sie es gedacht? Das ist ein Kulturkonflikt. Kulturen, verschiedene Kulturen prallen aufeinander. Der südafrikanische Journalist Johnny Steinberg hat in seinem Buch Midlands anhand eines Falls beschrieben, welche Unterschiede aufeinander prallen. War die Landbesetzung vor etwa 60 Jahren in Mordaclip, 60 von etwa 60 Hektar, das ist ja alles live in der Zeitung, das ist ja gerade noch im Gange, war sie spontan von etwa 60 Hektar in Mordaclip spontan oder wurde sie gesteuert? Alison Mumper, der Vorsitzende des Verwaltungskomitees des Squatter Camps, behauptet, man habe einfach nicht gewusst, dass dieser Teil des Farmlandes Duvenage gehört. Er habe es gar nicht genutzt. Das Squatter Camp macht nicht den Eindruck, als sei es nur eine vorübergehende Einrichtung. Viele der Wellblechhütten sind gestrichen, die Grundstücke umzäunt. Die Hütten haben Hausnummern, die Straßen Namen. Sehen Sie, daran kann man das nämlich erkennen. Wenn die Straßen keinen Namen hätten, dann wäre es vielleicht eine vorübergehende Erscheinung. Aber wo sie den Straßen Namen geben, sieht es so aus, als wollten sie bleiben, die Squatter. Georg von Rauchstraße, nee. In vielen Vorgärten wachsen Mais, aber auch Radieschen oder Karotten in akkuraten Reihen, sogar Rosen und Dahlien. Sehen Sie, das würden Sie auch in der Faz niemals. In Deutschland ist es immer so ein Zeichen von, dass es so klappt, nicht? Aber hier in Südafrika ist der Mais in akkuraten Reihen, die Karotten wie die ein innerer, wie sagt man das, Reichsparteitag? Ich habe keine Ahnung. Diese und sogar Rosen und Dahlien in akkuraten Reihen. In vielen Vorgärten, vielerorts wirkt die Siedlung wie eine Schrebergartenkolonie, ein Beweis mehr. Frauen fegen den Boden, Wäsche flattert auf der Leine, Männer stutzen den Rasen, Kioske verkaufen Zigaretten, Skandal, Äpfel und Popcorn. Krass, das ist alles in Südafrika passiert, sagt die Faz. Die waren auch eigentlich vorher, die Faz hatte ja, als es in Südafrika dann doch gelöst werden musste, das Problem, was es gab mit Südafrika, hatten die ja einen anderen Vorschlag immer gemacht, aber der wurde nicht angenommen. Das ist Reboot FM 104,1, das kennen Sie schon. Das sind die Nachrichten, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit im Radio.
Stop the comeback to fascism in Germany and in Europe.
Ach so, apropos Europe, ich habe ja gestern mich total... Das habe ich auch gemerkt beim Wiederhören. Ich habe meine alte Sendung wiedergehört und ich sage so oft total. Ich habe gestern beim viel zu oft, viel öfter als total interessant ist, dass ich jetzt habe ich das auch wieder vergessen. Als ich über Europa mich sehr gut informiert habe gestern, da habe ich auch gelesen, in Europa würden jedes Jahr über 127.000 Menschen im Straßenverkehr ums Leben kommen und es wären am Tag, also ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich habe es nicht nachgerechnet, aber es wären am Tag 385 Leute würden in Europa auf den Straßen überfahren, am Tag 385, das ist so ein vollbesetzter, großer Flieger, kein kleiner, so ein richtig großer, stellen Sie sich das vor, so jeden Tag würde eine vollbesetzte Maschine mit Europäern drin zu Boden gehen, unplanmäßig, unscheduled, der heutige Flugzeugabsturz in der Nähe von Barcelona, heute Flugzeug, in der Nähe von Arcachon in der Nähe von Bulgarien ist jetzt auch, gehört das schon zu Europa, gehört es nicht mehr. Jedenfalls jeden Tag hätten sie eine Nachricht, so heute, der heutige Flieger ist niedergegangen, da und da. Da würden die Leute doch richtig Angst kriegen vom Fliegen, nicht? Würden sie. Und vom Autofahren haben sie nicht so sehr Angst. Das Auto, vielleicht müsste man mal, das ist jetzt jedenfalls die Nachrichtensendung, die sie hören.
Immer explodieren.
sind die Terroristen weg.
Weg, das ist zwar nur Musik mit Delay drin, so als Stichwort, wobei ich rausgetan habe vorher Vladislav Delay, das wollte ich nicht hören, und auch rausgetan habe Stücke von der Platte von Beck, die O-Delay heißt. Sind zwar nur Stücke mit Delay drin, aber es ist immerhin aus Hamburg. Aus Frankfurt ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Horst Baccia, beschäftigen Sie auch, den haben Sie auf Ihrer Gehaltsliste. Der schreibt heute über das Hilfeersuchen für die Olympischen Spiele, ein Präzedenzfall für die NATO. Mit voraussichtlich Brüssel, der schreibt das aus Brüssel. Brief aus Brüssel, machen wir den auf? Oh nein, eine Bombe aus Brüssel. Das schlug ein wie eine Bombe. Mit voraussichtlich mehreren Milliarden Fernsehzuschauern in mehr als 160 Ländern sind die Olympischen Spiele in Athen das größte Sportereignis dieses Jahres. Nach den Anschlägen von Madrid, das größte Anschlagsereignis dieses Jahres bisher, falls nicht Günther Beckstein, noch, wer weiß, ist die Sorge vor terroristischen Anschlägen gewachsen. Etwa 650 Millionen Euro, dreimal so viel wie vor 4 Jahren in Sydney, wird die Regierung in Athen für die Sicherheit der Spiele aufwenden. 50.000 Polizeibeamte und Soldaten der griechischen Streitkräfte werden zurzeit auf ihren Einsatz vorbereitet im Irak. Bei einer zweiwöchigen Übung im März im Irak, an der auch Spezialeinheiten aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, unbekannte Länder, teilnahmen, wurden verschiedene Streckenszenarien durchgespielt. So spielerisch den Brot und Spiele, die Spiele in Athen, von Bombenattentaten über eine Flugzeugentführung bis hin zu Anschlägen mit chemischen und biologischen Kampfstoffen. Am 12. März stellte Griechenland bei der NATO formell den Antrag auf Unterstützung durch Radarflugzeuge, Schiffe und Sondereinheiten zur Abwehr chemischer, biologischer oder nuklearer Angriffe. Krass. Das Datum hat allerdings mehr mit dem Machtwechsel in Athen nach der Parlamentswahl Anfang März als mit der Attentatsserie in Madrid zu tun. Auch die Vorgängerin der Regierung, Karamanlis, dessen Namen ich so gerade, hat wegen der Olympischen Spiele schon Kontakt mit der NATO aufgenommen, wollte aber vor einer offiziellen Anfrage die Wahl abwarten. Der NATO-Generalsekretär war schon vorher, von dem war schon vorher Zustimmung signalisiert worden. Der NATO-Rat, das höchste Entscheidungsgremium der Allianz, fasste allerdings noch keinen Beschluss. Zunächst Prüfaufträge wie üblich. Die von den Militärfachleuten erbetenen Empfehlungen liegen noch nicht vor. Der Untersuchungsausschuss, Unterausschuss des NATO-Rats, rechtliche, finanzielle Aspekte und so weiter. Demnächst sollen wir dann vielleicht auch noch rein kommerzielle Veranstaltungen wie einen Formel-1-Wettbewerb schützen, so an die NATO zögern noch. Die NATO prüft, dass die Allianz ihre fliegenden Radar-Frühwarn- und Leitsysteme AWACS zum Schutz von Gipfeltreffen der NATO und der Europäischen Union einsetzt, auch rein kommerzielle Veranstaltung, ist seit dem 11. September 2001 gängige Praxis. Ich dachte, die hätten schon in Genua 2001 im Sommer, hätten sie schon so Luftboden, das haben die Italiener vielleicht selber gemacht. Haben sie zumindest schon getan. Mit Olympischen Spielen oder einer Fußball-Europameisterschaft seien solche Veranstaltungen nicht vergleichbar, heißt es bei der NATO. Kann man das sagen? Kann man die Olympischen Spiele mit so einem G7, G8-Gipfel vergleichen? Was ist der Unterschied? Olympischen Spiele. Gibt es vielleicht auch so ein Pressezentrum bei dem G8-Gipfel? Das gibt's. Gibt es eine Goldmedaille beim G8-Gipfel? Die gibt's. Ja, gibt's die? Da müssen sie mal vielleicht überprüfen, weil man nimmt das so hin, wenn man es in der Zeitung liest, aber vielleicht sind mit Olympischen Spielen oder einer Fußball-Europameisterschaft solche Veranstaltungen ja doch vergleichbar. Heißt es bei der NATO? Lügen vielleicht? Lügner? Keine Ahnung. Andererseits konnte nicht bestritten werden, dass jedes Mitgliedsland bla bla. Portugal hat, wie aus NATO-Kreisen zu hören ist, bislang um die Überwachung bestimmter Spiele während der Europameisterschaft durch Airbags-Flugzeuge gebeten. Alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft dürfen das deutsche Soldaten, dass sie die Spiele von der deutschen Nationalmannschaft überwachen aus der Luft, dass sie von oben so die, jetzt schauen wir uns das noch einmal aus der Vogelperspektive an, diese Szene, nicht? Oder vielleicht nur die Spiele, welche Spiele nur? Spiele ab dem Viertelfinale? Golden Goal? Oh Gott, Airbags heißen die. 200 Flugstellen, es entstehen jedenfalls Kosten und dann sind die alle noch bezahlt worden, hoffentlich hinterher. Griechenland hat ebenfalls unter solche Unterstützung angefordert, da deine Region regelmäßig Aufklärungsflüge stattfinden, hält es für die fliegenden Radarzentralen sogar eine vorgeschobene Operationsbasis bereit. Auftrag zur Überwachung der Olympischen Spiele könnte durchaus als Teil der üblichen Mission betrachtet werden, haben wir doch alle 4 Jahre Olympische Spiele. Ähnlich, wir lagen vor Sydney und hatten Rudolf Scharping an Bord. Ähnlich verhält es sich bei den angeforderten Schiffen. Seit Oktober 2001 ist die NATO im Rahmen der Operation Active Endeavor, Oh, das klingt so wie so diese abgestürzten Space Shuttles. Das ist gar kein gutes Omen zur Abwehr terroristischer Bedrohungen im östlichen Mittelmeer präsent. Die Aufgabe übernimmt vor allem ein Multinationale aus 8 Fregatten und Zerstörern bestehender Flottenverband, von dem angenommen wird, dass die Zerstörer nicht die Fregatten zerstören, weil dann wäre es ja sinnlos, die Standing Naval Force Mediterranean. Und da gibt es eine Abkürzung, die ich nicht aussprechen kann. Im vergangenen Monat wurde der Auftrag auch wieder auf die Kontrolle der Straße von Gibraltar ausgedehnt. Die Straße von Gibraltar unten auf der Straße. Auf der Straße. Das ist von Nena eigentlich im Original.
Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Yeah. Irgendwie fänden Massen irgendwo die Zukunft lassen. Ich warte nicht mehr lassen. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Und ich sage, nimm mir die Hand. Wie ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Haben Sie es gehört? Liebe wird aus Mut gemacht. Ist es nicht umgekehrt? Ist es nicht von Nena eigentlich? Ah, das ist doch von Nena. War das nicht von Nena? Obwohl die Seegrenze Griechenlands wegen der vielen Inseln in der Ägäis schwer zu kontrollieren ist, soll die... Hören Sie das auch im Hintergrund? Hören Sie diese Blätter der Bäume lieber rascheln im Wind oder hören Sie die lieber mit Texten aus der FAZ bedruckt? Hören Sie die lieber? Als was hören Sie die lieber? Hören Sie das auch in Stereo? Wir haben jetzt hier... Wie hören Sie das lieber? Da das kein freies Radio ist, kann sie das nicht selber entscheiden. Das entscheide nur ich. Ich höre das lieber als FAZ. Obwohl die Seegrenze Griechenlands wegen der vielen Inseln in der Ägäis schwer zu kontrollieren ist, schlagendes Argument, soll die NATO-Flotte offenbar außerhalb der Territorialgewässer operieren. Außerdem scheint Athen daran interessiert zu sein. Das ist natürlich nicht Athen, das ist ein Synonym gebraucht für die griechische Regierung, die im September und bei dem Einsatzverband ohnehin anstehende Übergabe des Kommandos von einem Deutschen an einen griechischen Admiral etwas vorzuziehen. Wussten Sie, dass es einen deutschen Admiral gibt? Ich dachte, Admiral gehört so langsam mal der Vergangenheit an. Doch, deutscher General wird an den Griechischen den Stab, das ewige Feuer. There is in my heart that burns for you. Was war das? There is a light that shines for you. Wie ging denn das? Können Sie mir mal auf die Sprünge helfen? Das ist 030275285. Quatsch, 27582425. In my heart there is a star that shines for you. Irgendwie sowas. Etwas erleichtern. Das würde zweifellos die Kommunikation mit griechischen Behörden erleichtern, weil der deutsche Admiral spricht kein Englisch. Die in etwa 10.000 Meter Höhe operierenden Airbags-Flugzeuge können nicht nur weiträumig den Luftraum überwachen und wirken so als Babelfisch im Ohr des deutschen Admirals. So deutscher Admiral, die können auch fliegen, die können die Wohnung sauber machen, die können den Müll runterbringen, die können selber den Luftraum überwachen weiträumig und schon in großer Entfernung tieffliegende Flugobjekte erfassen, was auch immer das wäre. Sie sind auch in der Lage, Bewegungen auf dem Wasser zu erkennen. Ist Drachen steigen eigentlich olympisch? Drachen spielen, mit dem Drachen oben in der Luft so rummachen? Ist nicht olympisch. Die Sicherheit von See, Kanu, ist das? Kanu? Verdient bei den Spielen in Athen schon deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil ein Teil der Besucher auf Passagierschiffen untergebracht werden soll. Das ist ja Lagerhaltung von einem Teil der Besucher. Das ist ja, sind ja unmenschliche. Die vorübergehende Stationierung fremder Truppen auf dem Territorium des Gastlands wird nach Angaben eines griechischen Diplomaten nicht vorgesehen. Die Linksparteien mögen das sowieso nicht in Griechenland. Bei der erwünschten Hilfe im Fall eines terroristischen Anschlags mit Massenvernichtungswaffen, der Massen mit Waffen vernichten könnte durch einen terroristischen Anschlag, dürfte es vor allem um das Bataillon der NATO für die Abwehr chemischer, biologischer, radiologischer oder nuklearer Angriffe gehen. Ist doch klar. An diesem in der Tschechischen Republik stationierten multinationalen Verband beteiligen sich zurzeit 12 weitere Mitgliedstaaten, unbekannt welche. Die deutsche Haltung zu den Anfragen Griechenlands und Portugals wird, wie es scheint, vor allem von dem Gesichtspunkt bestimmt, dass sich die Regierung in Berlin bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wahrscheinlich mit einer ähnlichen Bitte an die NATO wenden werde. Da kommt noch vieles auf uns zu. 2006 in Berlin. Darüber könnten wir vielleicht wieder so ein Audiobookmark setzen, vielleicht eine Sondersendung, Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit über die Fußballweltmeisterschaft 2006, wenn sich Schröder so mit Hilfe der NATO mit dem Schleudersitz aus dem Amt Kabinettsumbildung, Bundesbahnwerbung, Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt, hat er gesagt. Radio. Briefe an die Herausgeber, Versöhnungsarbeit von Vertriebenen. Zum Interview mit Gesine Schwan, kennen Sie die? Vertrauen ist eine Ressource von Demokratie, falls vom 26. März. Frau Schwan, das sind Leserbriefe, Frau Schwan wird nicht bestreiten wollen, dass auch Deutsche traumatisiert wurden. Im Krieg und nach dem Krieg und vor dem Krieg und oberhalb und unterhalb des Krieges und auch ohne Krieg traumatisiert, dass sie in dessen Folge, schreibt Sibylle Dreher, bis heute leiden. Es hat aber den Anschein, als lasse Frau Professor Schwan nur Traumata von Polen gelten, wenn sie sagt, dass durch die Diskussion um das Zentrum gegen Vertreibung bei ihren polnischen Freunden die Traumata wieder akut werden. Bei mir liegen 500 erschütternde Berichte von heute noch lebenden Frauen, die sehr viel seelische Not und Verzweiflung ausdrücken über die Art, wie mit ihren Traumatisierungen heute noch umgegangen wird. Wie hat das der Herr Gremlitzer aus Hamburg gesagt? Der hat gesagt, glaube ich, ja, jeder, der sich den Finger in der Tür der Gaskammer eingeklemmt hat, der künde sein Leid und gedenke, so ähnlich. Es wird, schreibt Sibylle Dreher, Präsidentin des Frauenverbandes im BDV e.V. Berlin, es wird politisch korrekt so argumentiert, die Vertreibung und Verschleppung hatte folgenden Kontext, Hitler hat den Krieg begonnen, ganz Europa mit unbeschreiblichem Unrecht überzogen und deswegen habe es eben leider Flucht, Vertreibung, Vergewaltigung, Zwangsarbeit, polnische Blablabla, oh, das geht ja immer, Verschleppung in die Sowjetunion, Trennung der Mütter von Kindern, was für die Kinder im jungen Alter ja auch schlecht ist, Plünderung der Flüchtenden, auch schlecht für die Kinder, Misshandlungen von Frauen und Kindern, bei der Vertreibung Hunger und Seuchen, Vogelfreiheit und Rechtslosigkeit von Deutschen gegeben. Rechtlosigkeit von Deutschen ist immer, hat immer Briefe an die Herausgeber zur Folge, 60 Jahre später. 60 Jahre? Naja, ungefähr. Vertreibung mit all den eben beschriebenen Begleitumständen wird begründet mit dem nationalsozialistischen Wahn, der über Europa, kann man kaum noch aussprechen, Europa, verbreitet wurde und zwangsläufig eine Reaktion der betroffenen Völker hervorrief. Ich frage mich, ob deswegen die Unrechthandlungen an deutschen Frauen und Kindern gerechtfertigt werden können nach dem Motto, wie ich mir, so du die, wie du mir, so ich dir. Ist das nicht so eine aus der Auge um Auge? Welche Maßstäbe legt Frau Professor Schwan an eine gerechte Politik? Welche Maßstäbe? Der Frauenverband im BDV, wie mag der heißen? BD, Frauenverband, FBDV, BDM, der BDM, der Frauenverband im BDV, versucht unter anderem, der versucht nämlich auch noch anderes, aber unter anderem versucht er die betroffene Generation und deren Kinder zum Dialog zusammenzuführen. Na bravo, die nächste Tagung mit dieser Thematik findet statt vom 23. bis 25. April in der Ostseeakademie in Lübeck-Travemünde und hoffentlich schrauben sie ihre Wasserhähne ab, nicht, dass das auch noch überläuft wie in Frankfurt am Osterwochenende, wo Erika Steinbach gerade nicht da war und dann kommt sie zurück und die Akten liegen im Klo und alles ist richtig durcheinander. Ich lade, schreibt Sibylle Dreher, die ist die Präsidentin, dazu ein, bei dieser Verständigungspolitik, durch die Bundesregierung gefördert, krass, zu erleben, wie sich Teile der vertriebenen Verbände, Alte und Junge, aus 5 verschiedenen europäischen Ländern um die schwierige Problematik der Geschichte in einem zusammenwachsenden Europa, in einem falsch zusammengebauten wieder Europa, hinten, ah, das ist schlecht zusammengewachsen, das machen wir nochmal ganz von vorne. Dies tun wir schon seit 4 Jahren und in 3 Sprachen. Das tun wir schon seit 3 Jahren und in 4 Sprachen. Deutsch und leider nehmen die Gruppen der Gegner, die Gegner der vertriebenen Verbände absichtlich diese und viele andere Bemühungen, zum Beispiel, dass die Akten nicht im Klo liegen, sondern im Ordner, haben sie, das war vorne auf Seite 2 ja weggeworfen, im Lagen falsch, als Erika Steinbach, was macht sie Ostermontag in ihrem Büro? Die wollte nochmal kurz nachschauen, die wollte irgendwas machen. Leider nehmen die das alle nicht wahr. Ich meine, dass wir der Aussage von Immanuel Kant, die von Frau Professor Schwan in ihrem Interview angeführt wird, eher entsprechen als sie selbst. Die Gerechtigkeit, das ist jetzt von Immanuel Kant, Professor Immanuel Kant, Gerechtigkeit von Zielen und Maßnahmen ist auch daran zu messen, ob ihre Verwirklichung der Veröffentlichung bedarf. In diesem Zusammenhang plädiert Blabla die Geschichte der Vertreibung der Deutschen in ihrem ganzen Kontext gehört dazu. Vor allem die Opfer selber. Die Opfer selber. Politisch korrekt hat, war stand in Anführungszeichen, das habe ich nicht richtig. Jeder, der sich den Finger in der Tür der Gaskammer eingeklemmt hat, der künde sein Leid und gedenke. Hier haben wir daneben einen super Leserbrief von Dr. Hans-Dieter Wichter aus Langenfeld-Rheinland. Der von Ihnen eröffnete literarische Lolita von Lichberg-Diskurs verspricht spannend zu bleiben. So erscheint nach gründlicher Durchsicht der Rangliste der königlich-preußischen Armee und des 13. königlich-württembergischen Armeekorps von 1914 die frühe militärische Karriere des Reiteroffiziers Heinz von Eschwege, literarisch genau bla bla mysteriös. In der Rangliste sind 7 Offiziere derer von Eschwege verzeichnet. Nun kann im Alter von 24 Jahren Heinz von Eschwege nach den damaligen Karriereerwartungen eines Kavalleristen allenfalls Oberleutnant gewesen sein. Es gab aber nur 2 Leutnants von Eschwege bei der Infanterie, beide im Braunschweiger Infanterieregiment Nummer 92. Dort dienten die Leutnants Hermann und Reinhard von Eschwege, also kein Heinz in diesem edlen Regiment, das seinen Ursprung 1809 auf die schwarze Schar des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig im Kampf gegen Napoleon zurückführen konnte. Schade. Dann war da ein Rittmeister von Eschwege im Oldenburger Dragonerregiment Nummer 19, der muss aber schon älter gewesen sein, weil sehr dekoriert, unter anderem preußischer Kronenorden 4. Klasse, Albrecht des Bärenorden, Ritterkreuz 2. Klasse, Ehrenritter des Johanniter Unfallhilfe. Ja. Zwar weist die blond-teutonisch-nüchterne Physiognomie Heinz von Eschweges tatsächlich eher auf einen Dragoner als auf einen Ulanen, Husaren oder Kürassier hin, aber im Alter von 24 dekorierter Chef der 4. Schwadron im einzigen Kavallerieregiment des Herzogs von Oldenburg, das schafft auch ein Lolita-Literat eher nicht. Sehen Sie, das ist so, da hat die Re-Education dieser Leserbriefschreiber von der FAZ doch gewirkt. Die machen das nicht mehr. Die trauen sich das so mit aus dem Zweiten Weltkrieg, also die Dienstgrade aufzuzählen und das nur 2 und der war nicht blond und der war erst 24 und hatte schon 4. Klasse hier abgeleistet. Das machen die nicht mehr. Die verlieren sich da eher so in so Anekdoten aus dem Ersten Weltkrieg. Einjähriger. Ah, ist dann wie Ernst Jünger erst im Krieg Offizier geworden. Erst im Krieg. Vor dem Krieg war er noch Schriftsteller nicht, dann ist er im Krieg plötzlich Offizier geworden, danach wurde er lange krank, dann ist er durch Paris geritten im Traum und später starb er sehr, sehr spät. Allerdings war das im großen Krieg des Stacheldrahtes und des Maschinengewehrs mit den Pferden eh nicht so ruhmreich, schreibt Hans-Dieter Wichter aus Langenfeld-Rheinland. Und dann gibt's hier noch was irrsinnig beunruhigend ist für die Musikindustrie. Da gibt's hier einen Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo man ja eigentlich erwarten würde, dass die Leser da, dass die Piraten möchten, mögen versenkt werden und dass das mit den, dass man ja so nicht, der rechtslose Raum des Internet möge doch einfach abgelassen werden, unten den Stöpsel raus. Und dann hat sich das in ein paar Jahren, selbst in der FAZ werden diese ganzen ich lese Ihnen das einfach mal vor, zum Artikel Musikindustrie verbucht Rekordminus. Seit Jahren kämpft die Musikindustrie gegen Umsatzeinbußen, natürlich umsonst. Denn die Musikbranche kennt nur einen Gegner, verbotene Online-Tauschbörsen. Diesen Gegner würde es schon lange nicht mehr geben, hätte die Industrie viel früher das Internet für sich erkannt und legale Tauschbörsen eingerichtet. Aber man konnte ja nicht über Abrechnungsmöglichkeiten sich einigen. Es scheint einfacher, gegen etwas zu kämpfen, als konstruktiv dagegen zu wirken. Außerdem wäre die Branche, das habe ich auch gehört beim Radiosendung wieder hören, dass man immer so die Geräusche hört innerhalb meines Mundes. Das ist richtig unangenehm. Das ist wahnsinnig komisch. Außerdem wäre die Branche gut beraten, weitere Gründe zu finden, die den Kauf von Tonträgern rückgängig machen. Die Rückgabe von Unversiegelten, das ist natürlich das Waterloo der Musikindustrie, den Kauf von Tonträgern nicht nur verhindern, sondern sogar rückgängig machen. Die Rückgabe von unversiegelten CDs im Einzelhandel ist bestimmt kein unbeträchtlicher Faktor. Hier hat der Käufer sogar kostenlos die Möglichkeit, Musik nach Wahl zu kopieren. Außerdem ist ein Tonträger, egal auf CD, DVD, immer noch viel zu teuer. Der Euro tat dann noch sein Übriges. Ich habe mir schon lange keine CD mehr gekauft, weil nur noch Müll produziert wird mit künstlichen Superstars. Das hassen die Deutschen. Künstliche Superstars überholen deswegen deutsche Künstler. Auch die internationale Konkurrenz im letzten Jahr, dieser Satz macht keinen Sinn. Ah, so, das ist solange nur auf kurzfristige Chartstürmer gesetzt wird, damit die Labels sich für sich Erfolge erzielen, wird sich hier auch nichts ändern. Bitte mehr Qualität statt Quantität. Und ich glaube, wenn in der FAZ schon solche Leserbriefe erscheinen, die Leute, die mit links irgendwie 20 Kavallerieregimente, das gab es im Zweiten Weltkrieg nicht, 20 Fliegerstaffeln irgendwie beim Absturz und die Bemühungen der Vertriebenen irgendwie auflisten können, wenn die keine CDs mehr kaufen, dann gibt's richtig ein Problem. Wir haben jetzt Dienstag zurzeit.
Nur seine Fahrkarte erlaubt zu fahren.
Geht ja gar nicht, euer Radio.
Oh, 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 oh.
Jungle World kommt hier rein und fragt mich so, schon fertig? Es ist doch erst 18.53 Uhr, ich habe doch noch 7 Minuten, weil ich immer nur aus den anderen Zeitungen vorlese und nicht von Ihnen. Die FAZ macht Ihnen so Leser ja abspenstig, Briefe an die Herausgeber werden bei der Jungle World gar nicht beantwortet. Das ist Musik im Hintergrund. Mittlerweile schon alt, aber aus Hamburg.
Folgen Jürgen und Slatko und nicht mehr Bader und Enzlin. Verkaufen fröhlich ihre Panzer. Jeden Tag 7 Kinder abschieben und dann zum Essen mit dem Kanzler. Oh ja.
Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Die 18 Uhr Nachrichten auf Reboot FM von Partner gegen Berlin. Mein Name ist Robert Luxemburg und Sie hören jetzt kleine Meldungen aus der FAZ. Bei einem Giftgasunfall in der Zentrale der Verkehrspolizei von Sofia sind 49 Bulgaren zum Teil schwer verletzt worden. Nach amtlicher Darstellung hatte am Karfreitag ein 50 Jahre alter Mann einen mit Gas gefüllten Kugelschreiber fallen lassen, der beim Aufprall zerbrach. In ersten Medienberichten war von der Möglichkeit eines Anschlags die Rede gewesen. Nach offiziellen Angaben war dem Mann, der sich zur Selbstverteidigung den Gaskugelschreiber gekauft hatte, das Gerät aus der Jackentasche gefallen und zerbrochen. Der 50-Jährige wurde am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt, da er den Unfall aus Versehen verursacht habe. Bei dem Gas handelt es sich um CS1. Das nehmen wir doch immer hier vor der Sendung. Das Augen-, Lunge- und Leber schädigen kann. 9 Verletzte wurden am Montag noch stationär behandelt. Die sind am Dienstag alle wieder frei. Eingeschlossen in der verlorenen Stadt. Nach Erdrutschen in den Anden sitzen mehr als 1000 Touristen für einen Tag in Machu Picchu fest. Ich dachte, die werden befreit. Längst schon wieder. Das ist ja eine alte Zeitung. Ich dachte, die werden durch den Erdrutsch gerettet worden. Sie waren so abgestürzt und dann kam ihnen ein Erdrutsch zur Hilfe und sie sind wieder abgerutscht nach Peru. Ist es in Peru? Das ist doch bestimmt in Buenos Aires. Es ist in Peru, in Südamerika. Ich habe mal einen Atlas geschenkt bekommen von meiner Freundin. Bevölkerungsmittelpunkt liegt bei Spangenberg. Damit beschäftigt sich auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nämlich der Kai. Kai aus Frankfurt, 12. April, 12 Jahre alt. Musik. Der deutsche Bevölkerungsmittelpunkt liegt bei Spangenberg in der Nähe von Kassel und bewegt sich langsam nach Westen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Erfurter Wissenschaftlers Burkhard Happ. Der Physiker, der vor 8 Jahren schon den geografischen Mittelpunkt Deutschlands errechnet und in der Nähe von Eisenach lokalisiert hatte, legte seinen Computerberechnungen eine Karte der Bevölkerungsdichte Deutschlands zugrunde. Da eine solche Karte wegen der hohen Informationsdichte kaum Aussagen zur Bevölkerungswanderung zulässt, suchte Happ den Punkt, der in knappster Form die Bevölkerungsverteilung und Wanderung über die Jahre charakterisiert. Der Forscher von der Pädagogischen Hochschule in Erfurt rechnete die Bevölkerungsdichtekarten von 1990 und 2001 mit einem Bildverarbeitungsprogramm durch und ermittelte für das Jahr 1990, ich meine, das ist doch total banale, simple, triviale Aufgabe, den geografischen Mittelpunkt, das ist so dieser Schwerpunkt, wo man in Deutschland mit dem Kuli reinstechen muss, damit es nicht runterfällt. Ah, nicht in Deutschland mit dem Kuli reinstechen. Die haben doch sowieso nichts zu lachen in Deutschland. Sie haben doch gerade erst den Gürtel enger geschnallt. Und den Bevölkerungsmittelpunkt, das ist doch einfach da. Das braucht einen Physiker, um sowas auszurechnen. Der Bevölkerungsmittelpunkt lag damals also etwa 2 bis 3 Kilometer östlich der pittoresken Stadt Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis. Na, ein Glück. Pittoreske Stadt. Im Jahr 2001 lag er etwa 2 bis 3 Kilometer westlich von Spangenberg. Bevölkerungsmittelpunkt driftete somit binnen eines Jahrzehnts mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Kilometer pro Jahr westwärts. Das ist recht langsam. Der geografische und der Bevölkerungsmittelpunkt würden zusammenfallen, wenn die etwa 80 Millionen Bewohner Deutschlands gleichmäßig über die Fläche verteilt wären. Das war ja immer hier unser Vorschlag, dass man die 80 Millionen, sind es schon 80 Millionen? Sind wir schon wieder so weit? 80 Millionen Bewohner gleichmäßig über die Fläche verteilt werden. Das ist überhaupt nicht unser Vorschlag, das wäre widerlich. Da die Bevölkerung in Ostdeutschlands wegen geringerer Kinder und hoher Abwanderungszahlen schrumpft, das haben wir Ihnen jetzt auch schon mehrfach beigebracht, hier die schrumpft, bewegt sich der Bevölkerungsmittelpunkt immer weiter fort vom geografischen. Das ist einfachste Mathematik, das lernen Ihre Kinder in der Grundschule, wie man so einen Bevölkerungsmittelpunkt, und da brauchen Sie hier einen Physiker und brauchen irgendwie 15 lange Sätze irgendwie, um das zu erklären, wie das mit dem, ja, dieser Physiker will jetzt in einem Anschlussprojekt die Genauigkeit des Berechnungsverfahrens verbessern. Das ist ein lächerlicher Quatsch. Steht aber in der FAZ. Da muss es ja auch passiert sein. Hinten drauf steht nichts. Ich denke mal vor der Sendung, man kann ihn viel mehr vorlesen. Aber nach der Sendung denke ich immer, das habe ich glaube ich neulich schon gesagt, nach der Sendung immer. Nochmal das andere Stück.
Online, ist allgegenwärtig, und die Anzahl seiner hirnlosen Jünger vermehrt sich gefährlich. Er züchtet Schafe, er züchtet Menschen, und um euch vor ihm zu warnen, bin ich ihm diese Stände.
Im Spiegel ist in dieser Woche wieder diese obszöne Degussa-Anzeige. Degussa Creating Essentials. Keine Nacht ohne Spezialchemie. In einem Club in Paris, 2 Uhr nachts. Wer hier am Türsteher vorbeikommt, begegnet Schönheiten. Wer nicht am Türsteher vorbeikommt, der begegnet. Weiß nicht. Begegnet Schönheiten, wer am Türsteher vorbeikommt, begegnet Schönheiten, Nachtschwärmern und Geschäftsleuten. Und wir können für so ziemlich jeden etwas tun. Denn wir arbeiten daran, als weltweite Nummer 1 in der Spezialchemie Werte für alle zu schaffen. Im Nachtleben und überall. www.degussa.com. Wenn man dann sagt, die Disco hier wäre Gaskammer voll gewesen, dann wird man auch bei uns sofort gefeuert und wir hören uns nicht morgen um 18 Uhr wieder und ich darf nichts mehr sagen im Radio, weil man das ja auch bei uns nicht macht. Macht man nicht, sagt man nicht. Blättert man weiter, liest man die Leserbriefe im Spiegel sich noch durch nach der Sendung. Was machen Sie dann nach der Sendung? Ach, ich lese noch die Leserbriefe aus dem Spiegel mir durch. Wer schützt das Holocaust-Mahnmal? Knapp ein Jahr vor Eröffnung des Denkmals herrscht in Berlin Uneinigkeit, wer den Objektschutz des gigantischen, es wird jetzt noch größer, es wird einen gigantischen. Chili hat erhebliche Sicherheitsbedenken. Das war der Angriff der Gegenwart. Jetzt kommt die Jungle World und das hören Sie in Ihrem Radio. Da müssen Sie näher an die Boxen gehen.
Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Yeah. Irgendwie fänden Waffen irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Er wacht aus seinem Traum. Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. Yeah.